Ja, Gott in Action. Wer von euch verreist gerne? Also wenn man in Action ist, ist man ja oft auch unterwegs. Ihr braucht euch nicht zu melden, ich sehe es ja eh nicht. Es geht ja doch endlich wieder sogar ins Ausland zu verreisen. Und ich schätze mal, mancher aus Italien hört mir vielleicht zu, weil er gerade ein paar schöne Wochen da verbringt. Genießt es, ich freue mich für euch, ich wäre auch gerne da. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, um auf Reise zu gehen. Verschiedene Ansätze. Der eine plant schon 1 bis 2 Jahre vorher, der andere 2 bis 10 Minuten vorher, wo er hinfährt. Also da ist man so vom Typ her unterschiedlich. Und der Trip, den wir uns heute anschauen, der zählt eher zu den spontanen. Also letzte Woche habe ich euch ja schon so ein bisschen vor Augen gemalt, wer unser Gott ist, wie er ist und wie er handelt. Und da knüpfen wir dann heute an. Was für ein Gott, den wir haben. Ich weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendwas im Kopf, wo du so in Staunen gekommen bist, letzte Woche oder in dieser Woche über Gott? Ich gebe zu, ja, ich weiß, Gott ist auch nicht immer einfach, weil er tut ja nicht immer, was ich will oder du willst, sondern meistens, nein, immer, was er will. Und das ist auch im echten Leben so. Echtes Leben ist halt was anderes wie vor der Glotze sitzen, so wie du gerade. Sorry, muss ich jetzt mal sagen. Ist ja keiner, nein, einer ist live da, aber der Rest nicht. Echtes Leben, da steckt man mittendrin. Da kann ich nicht einfach ausschalten, wenn es mir nicht passt oder umschalten. Da bin ich mittendrin. Und letzte Woche hatte ich als Prinzip festgehalten, wir haben einen Gott, der sich wünscht, dass wir tun, was er uns mitgibt, was er sagt. Und an den Punkt will ich anknüpfen. Nein, es geht nicht um eine Heldengeschichte, sondern es geht um Alltag. Alltag mit Gott. Allerdings ist der Alltag halt nicht immer so, wie ich ihn mir malen würde, wenn ich könnte, wie ich ihn mir aussuchen würde. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke immer wieder, ich bin doch ein Mensch, der mag seine Sicherheiten. Also so ein bisschen wissen, wie der Alltag abläuft. So komisch es klingt, also meine Kinder dürfen ja seit Montag wieder in die Schule gehen und es war erstmal total ungewohnt, dass alle 3 gleichzeitig in der Schule sind. Dabei ist das eigentlich ja normal. Und trotzdem war es ungewohnt, weil man sich schon an diese komische Situation zwischendurch gewöhnt hat. Normal, berechenbar, so haben wir unseren Alltag gerne. Ich weiß, was kommt und ein paar gute Überraschungen nehmen wir schon gerne mit. Aber andere Überraschungen sparen wir uns lieber. Wir haben auch das Privileg in Deutschland, in der westlichen Welt, dass wir unseren Alltag gut planen können, weil wir versorgt sind, weil wir Sicherheiten haben, weil wir genug zum Leben haben und zum Essen. Wer lässt da gerne einen Unsicherheitsfaktor rein? Aber mal ehrlich, wenn ich Gott ins Leben lasse, dann lasse ich eigentlich schon den Unsicherheitsfaktor rein, weil Gott ja oft anders denkt als ich. Keiner weiß es so genau, was dann passieren wird. Und da sind wir beim Thema eben, Gott kann. Gott kann sogar Unsicherheit reinbringen. Aber in der Unsicherheit auch genial wirken und was machen damit. Und er nutzt immer wieder Situationen, die sich kein Mensch freiwillig aussuchen würde. Und das ist auch in der Story, in der Geschichte, die wir heute anschauen. So, ich springe mit euch heute in die Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und was ist da so etwa los? Bevor ich irgendeinen Text lese, einfach mal so ein bisschen erzählen. Wir schauen rein in das, was Paulus erlebt hat. Paulus, kennt ihr vielleicht, der Typ, der nicht so der Freund von Jesus war, bis er ihm begegnet ist. Und zwar so krass, dass er vom Pferd gefallen ist und 3 Tage blind war. Und seitdem ziemlich heftig für Jesus unterwegs ist, voll für ihn unterwegs ist und allen Menschen von ihm erzählen will. Und Paulus war ja von der Sorte, die schon wussten, wo sie hin wollten, aber die Reise auch nicht perfekt geplant hat. Und wenn wir jetzt ins 16. Kapitel der Apostelgeschichte schauen, dann merken wir das so richtig schön. Paulus hatte im Kopf, ich will da in Kleinasien, also heutige Türkei, mich so ein bisschen umschauen und Leuten von Gott erzählen. Und irgendwie hat er gemerkt, nee, da soll ich's nicht und da soll ich's nicht und da soll ich's nicht. Und dann war er am Meer gesessen in der Stadt und wusste erstmal nicht so richtig, wohin. Und dann hatte er eine ja, Vision. Traum ist so, da denken wir immer an Schlafen. Ich glaube, er war beim Beten auf seinem Dach, vielleicht auch nachts. Und da steht da, er hatte eine Vision und wird nach Mazedonien gerufen. Das ist für alle, die sich in Europa auskennen, im nördlichen Griechenland heutzutage. Und für ihn war dann ganz klar, das ist Gott. Der hat mir hier die Türen verbaut, ich soll darüber. Also haben sie sich auf dem Schiff eingebucht, sind darüber geschippert und in Philippi gelandet. Das war da so eine der größeren Städte und die Taktik von Paulus war immer ähnlich. Geh in eine größere Stadt und such dir die Juden. Und das hat er da auch gemacht. Also ist er dann, wenn sich die Juden üblicherweise getroffen haben, an einen Ort, wo sie gut sein hätten können, also an dem Fluss. Da hat er auch Leute getroffen und er hätte im ersten Moment auch ganz schön enttäuscht sein können, weil er hat da nur Frauen getroffen. Und in der damaligen Welt, ich weiß, ich muss jetzt schon wieder aufpassen, was ich sage, aber in der damaligen Welt, nur Frauen. So. Aber Gott nutzt diese Chance und eine dieser Frauen, Lydia, war vermögend, war eine Händlerin, die erwischt Gott so, dass sie so ein Riesenherz hat und zu Paulus sagt, hey, du brauchst dir nicht irgendein Quartier in irgendeiner Ecke suchen, du wohnst bei mir daheim und ich supporte dich, ich helfe dir, dass du hier von Jesus erzählen kannst. Wahnsinn, da nutzt Gott schon wieder so eine Situation, die im ersten Moment für den Paulus komisch, vielleicht auch nicht gut war und macht was super Cooles draus. Und dann geht die Geschichte in dieser Stadt weiter. Und Paulus läuft immer wieder durch die Stadt, um zu einem gewissen Punkt zu kommen. Und eines Tages heftet sich da so eine Sklavin an seine Fersen, die, man könnte sagen, eine Begabung oder eine Krankheit hatte. Das kann man so ein bisschen drüber streiten, als in der Bibel steht, dass sie einen Geist hatte, einen Wahrsagegeist. Und die läuft hinter Paulus her und schreit rum, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Also das macht sie nicht so gesittet, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes oder irgendwie sowas, sondern die brüllt das wirklich durch die Gegend. Also ich traue mich sowas immer gar nicht, ich bin guter Deutscher. Also die brüllt das wirklich hinter ihr und am ersten Tag denkt sich Paulus wahrscheinlich gar nicht viel, läuft also. Aber irgendwann nervt sie ihn, dass sie schon wieder hinter ihm rumschreit, obwohl sie eigentlich die absolute Wahrheit sagt. Und das Krasse ist, das sagt ein komischer Geist, der erstmal nichts mit Gott zu tun hat, der erkennt die Wahrheit. Der weiß genau, die Leute, die erzählen was vom lebendigen, richtigen, einzigen Gott. Und brüllt es durch die Gegend. Das ist doch eigentlich das Beste, was passieren kann. Paulus ist trotzdem genervt und sagt dann irgendwann, obwohl die Stelle lese ich vor. Vers 18, dann ist es besser, dann kann ich nicht komische Sachen erzählen. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Und im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Eigentlich total cool, was da passiert ist. Paulus hat genau das, was wir letzte Woche angeschaut haben. Er hat einen Eindruck von Gott gehabt. Oder war vielleicht sogar nur genervt. Er traut sich was aussprechen und Gott handelt. Cool, oder? Sowas zu erleben, so ad hoc, wie Gott handelt. Und der Frau ging es dann eigentlich besser. Allerdings war das ja, ich habe es erwähnt, eine Sklavin. Und die hatte Besitzer. Und die Besitzer haben gemerkt, die Frau ist eine ganz gute Geldeinnahmequelle für uns. Die war quasi die Wahrsagerin in dieser Ecke. Und die Leute sind gekommen und haben gesagt, hier, kannst du mal gucken, was kommt bei mir als nächstes? Und dann gab es ordentlich Kohle. Und dann haben die gecheckt, jetzt ist aus mit Geld. Und dann waren die richtig stinkig auf Paulus und er hatte einen Begleiter Silas und waren sauer und haben die beiden gepackt auf den Marktplatz und zum Rathaus quasi gezerrt und mit allerhand Lügen dafür gesorgt, dass die im Knast gelandet sind. Also und gar nicht so einfach ohne, sondern die wurden wirklich von den Stadtoberen bestraft dann noch mit Hieben. Also ganz schön heftig, wo ich mir auch denke, Gott, warum? Warum hast du das jetzt zugelassen? Also wie gesagt, wir hatten erst die Sache, wo Paulus nicht wusste, wohin. Dann hat Gott ihm gezeigt, wohin. Dann waren sie in Philippi. Da lief es eigentlich ganz gut oder auch nicht. Und jetzt landen sie im Knast. Wer soll das verstehen? Also ich sage ja, es ist echt gefährlich, mit Gott unterwegs zu sein. Da weiß man nicht so genau, was kommt. Das bringt eine ganz schöne Unsicherheit dran. Wer das Ganze selber nachlesen will, wir sind in Apostelgeschichte 16, die Verse 19 bis 22 so etwa. Und dann sind sie da. Und was jetzt Gott? Paulus wollte doch eigentlich nur was Gutes zu tun. und jetzt hat er Unrecht erfahren und landet im Gefängnis. Und das ist wirklich heftig. Wie gesagt, die wurden richtig geschlagen. Also das können wir uns mal kaum vorstellen. Peitschenhiebe, da war bestimmt der Rücken offen an der Stelle. Und dann kamen sie ins Gefängnis. Wir dürfen nicht an so hygienische, schöne deutsche Gefängnisse denken, sondern an ein nettes Kellerloch. Und bekamen noch die Füße in den Block. Das heißt, die saßen irgendwie ganz komisch auf dem Boden. Die Beine waren in so ein besseres Holzbrett eingespannt und verriegelt. Und hinlegen konnten sie sich auch nicht, weil der Rücken eigentlich offen war. Also, tut mir leid, da gibt es bessere Situationen. Also, das war wirklich eine bescheidene Lage. Und da sind wir mittendrin in dem Bibeltext. Und bevor ich in den Text einsteige, noch mal ein paar Gedanken dazu. Ist euch aufgefallen, was da in diesen Zeilen deutlich wird? Aus meiner Sicht wird deutlich, wie Gott seinen Plan hat. Also Paulus wusste, wohin er wollte, aber Gott hatte seinen Plan und setzt den durch und geht mit Paulus diesen Weg. An dich stelle ich an der Stelle mal die Frage und an mich eigentlich auch. Bin ich bereit, offen nach Gottes Willen zu fragen und seinen Plan zu merken, zu erleben und seinen Weg zu gehen, der oft vielleicht ganz anders ist wie das, was ich im Kopf habe, der auch einen Unsicherheitsfaktor reinbringt in unsere doch so schön gemachte, sichere Welt. Also, da sind wir eher bei der spontanen Reise. Wir dürfen mit Gott planen, aber manchmal wirft er unsere Pläne über den Haufen. Das Zweite, habe ich letzte Woche auch schon erwähnt, Gott handelt durch Menschen. Also Paulus und Silas waren nicht nur einfach vor der Klotze auf dem Sessel gesessen, sondern sie waren mit Gott unterwegs und haben dann erlebt, mittendrin, wie Gott sie benutzt, um eine Lydia ins Herz zu sprechen, um anderen Menschen zu helfen, aber wie Gott ihnen auch ganz schön viel zumutet. Das ist mein dritter Kurzgedanke. Obwohl Gott handelt, geht er Wege, die ich mir nie aussuchen würde. Keine Ahnung, vielleicht würdest du sie dir aussuchen. Aber was hat denn Paulus, was haben Silas, was haben die zwei gemacht? Die haben die Wahrheit gesagt. Die haben nichts Böses gemacht, die haben Menschen Gutes getan. Und sie wurden mit einer Lüge verprügelt und in den Knast geworfen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bräuchte das nicht in meinem Leben. Ich brauche das nicht in meinem Leben. Ich wünsche mir eigentlich ein glattes Leben. Ohne große Unebenheiten, keine schlimmen Krankheiten, keine Schicksalsschläge, keine unverständlichen Wegführungen, keine kräftezehrenden Ausnahmezustände, so wie die letzten paar Monate. Brauchen wir alles nicht, oder? Also ich denke, die wenigsten schreien jetzt, juhu, ich will. Sondern die meisten sagen, nee, braucht man eigentlich nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir sind verwöhnt in Deutschland, denn wir haben es fast immer so. Wir merken es nur schon gar nicht. Es ist ja normal meistens. Und doch, Gott bewahrt uns nicht vor allen Schicksalsschlägen in unserem Fast-Paradies. Mit Gott unterwegs zu sein, heißt nicht, dass es noch besser oder perfekt und immer gut läuft. Das malen mir diese Verse vor Augen. Und ihr merkt, obwohl Gott kann und er könnte eingreifen sofort, auch bevor Paulus und Silas geschlagen worden sind. Aber er tut es nicht immer so, wie ich es will. Und jetzt schauen wir mal in den Text und gucken mal, wie Paulus und Silas reagieren. Wie würdest du reagieren in der Situation, wenn du mit kaputten Rücken in mäßigen hygienischen Zuständen auf dem Boden sitzt und deine Beine in den Block sind und die Tür von außen zugesperrt ist? Wie würdest du reagieren? Ich lese mal einfach vor, wie die beiden reagiert haben, und das ist wirklich krass, finde ich. Es ist nur ein kurzer Vers. Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Also ich finde es so krass, sich das überhaupt vorzustellen. Ich habe es euch ja gerade so die Szene geschildert. Die sitzen irgendwie auf dem nackten Boden mit kaputten Rücken und gefesselt im Knast. Aufstehen unmöglich, hinlegen unmöglich. Alles wegen einer Lüge und wegen einem Einsatz für Gott. Und was machen sie? Sie fangen an, also gut, ich gebe zu, anscheinend nicht sofort, weil es war schon Mitternacht. Aber sie fangen trotzdem dann an, Gott zu loben und zu preisen mit Liedern. Perfekte Situation für Lobpreis, oder? Also, wer kommt da auf die Idee? Ich will mal in die Gegenwart springen. Ich weiß nicht, wie es dir in letzter Zeit ging. Wir waren nicht im Gefängnis, aber wir hatten ja auch diese Corona-Zeit. Naja, wir stecken ja immer noch so ein bisschen drin. Ich habe es vorhin gesagt, wir dürfen im Gottesdienst weiterhin die Masken aufbehalten müssen. Wir dürfen jetzt wieder mitsingen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, singen und Masken tragen. Und ach, das ist nicht so, wie ich mir Lobpreis vorstelle, wie ich Gott anbeten will. Zwischendurch durfte man gar nicht singen, das war noch blöder. Oder Abendmahl feiern mit Handschuhen und Kelch und Abstand. Also so stelle ich mir das nicht vor. So will ich das eigentlich nicht. Kann ich überhaupt so Abendmahl feiern? Kann ich so Lobpreis feiern? Wenn ich den Text von Paulus und Silas lese, dann muss ich sagen, ja, ich kann anscheinend. Es geht. Es ist eher eine Wohlstandsfrage, wenn ich meine, es nicht zu können. Mir kommt es überhaupt nicht in den Kopf, weil es mir so gut geht, zu sagen, ich könnte es auch ohne das richtige Gefühl. Und nein, Corona war sicher keine Verfolgung oder eine Demütigung oder irgendwie sowas, so wie bei Silas und Paulus. Aber doch, ich glaube, es hat dich und mich immer wieder davon abgehalten, Gott die Ehre zu geben. Eigentlich total schade. Und ich hoffe, wir lernen daraus was. Denn um Gott zu loben und zu preisen, müssen nicht die äußeren Umstände passen. Entscheidend ist das Herz. Nicht das, was außenrum ist oder vor dem Mund oder irgendwo. Entscheidend ist mein Herz. Und es war damals nicht anders bei Paulus und Silas. Und drum schmettern die zwei, ich finde es immer noch unverständlich, aber sie schmettern Lieder quer durchs Gefängnis und sie müssen laut gesungen haben, mitten in die Dunkelheit mit schmerzenden Rücken und eingeschlafenen Füßen. Und es bleibt nicht ohne Folgen, ich lese mal weiter. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier!« Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Gott greift ein. Und nein, es ist leider kein Automatismus. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, es ist immer so wie bei Paulus und Silas, dass Gott in so krassen Situationen eingreift. Es sind genug Christen im Gefängnis gestorben. Es ist nicht generell übertragbar, aber es passiert immer wieder, so wie bei den beiden. Und ich finde, eigentlich sind es zwei Wunder gewesen. Also da kam irgendwie ein Erdbeben und alles hat gewackelt und die Türen sprangen auf und die Fesseln sprangen auf. Aber kein einziger Stein fiel runter, dass irgendjemand zu Schaden kam. Krass, krass, oder? Ein Erdbeben genauso wohl dosiert, dass nur Türen und Fesseln kaputt gehen, aber keiner zu Schaden kommt. Und das zweite Wunder, übersieht man immer so nebenbei, das war ein Gefängnis, wo die Türen offen stehen und alle bleiben sitzen. Alle warten ganz brav, bis der Wärter reinkommt. Also an dem Tag war nicht nur dieser Aufseher beeindruckt von dem, was Gott tut, sondern eigentlich alle Gefängnisinsassen, die auch noch irgendwie in diesem Loch waren. Weil sie sind alle da geblieben. Also der Aufseher, für den ist das unglaublich. Der wollte sich ins Schwert stürzen, weil für ihn war sein Leben eh verwirkt. Wenn einer dieser Gefangenen weggegangen wäre, hätte er mit seinem Leben verwirkt. Er bürgt mit seinem Leben für jeden Gefangenen. Und er wusste, ich bin tot, ich kann mal vergessen, einer ist bestimmt abgehaut. Aber nein, Gott sorgt dafür, dass dieses Wunder passiert, Paulus und Silas gehen könnten und die anderen auch, aber alle bleiben. Und die Situation ändert sich damit wirklich radikal für die beiden. Ich lese noch mal weiter. Vers 30. Während er sie dann nach draußen führte, also der Aufseher, Paulus und Silas, fragte er sie: Ihr Herrn, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Für den Aufseher war klar in dem Moment: Ich brauche Rettung. Keine Ahnung, wie das für dich ist. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Für die Menschen damals war klar, irgendeinen Gott gibt's und einer wird mich hoffentlich retten. Und dieser Gefängnisaufseher hat in dem Moment kapiert: Ey, der Gott dieser zwei Leute, der ist echt krass drauf. Der kriegt das hin, so ein Erdbeben zu schicken, perfekt dosiert. Der sorgt dafür. Ich schätze mal, er hat den Lobpreis auch mitgekriegt. Also Wahnsinn. Wir fragen uns eher, warum brauche ich überhaupt einen Gott? Warum sollte ich überhaupt glauben? Warum brauche ich Rettung? Eine wichtige Frage. Ich will es ganz kurz machen, weil Gott existiert. Weil dieser eine Gott, der damals Paulus und Silas geholfen hat und auch jetzt so wirken kann, weil der die Wahrheit ist, weil der existiert. Ich weiß, man kann jetzt sagen, im ersten Moment ein bisschen eine langweilige, unbefriedende Antwort. Das hilft mir doch erstmal nichts. Ja, stimmt. Aber es ist die Wahrheit. Es ist eben dieser Gott. Und der ist da. Und da geht es nicht erst in erster Linie darum, dass er mir was nützt oder mir was bringt. Tut er trotzdem, kann ich dir versprechen. Aber das ist nicht Thema, sondern einfach nur, dass er ist. Dass er dich über alles liebt. Dass er sich für dich interessiert. Dass er sich um diese Welt kümmert. Und das ist die Wahrheit. Und allein deshalb lohnt es sich zu glauben überhaupt. Und da bin ich mir bei meinem Gott absolut sicher, bei unserem Gott. Er interessiert sich für dich, weil er existiert. Und wenn du da nicht ganz sicher bist, ob du glauben willst, dann mache ich dir Mut, prüf die Wahrheit. Denn Lügen gibt es in dieser Welt an jeder Ecke. Zurück zum Gefängniswärter in Philippi. Der fragt nicht warum, der fragt nur wie. Wie kann ich das machen? Wie kann ich zu diesem Gott gehören, der da gerade so krass eingegriffen hat? Der ja eigentlich mein Leben gerettet hat. Das wusste der in Philippi ganz genau, weil die Gefangenen nicht abgehaut sind. Der hat auch mein Leben gerettet, sagt der Gefängnisaufseher. Und Paulus und Silas sagen, du musst nur an diesen Jesus glauben. Und dann haben sie, denke ich, angefangen noch zu erzählen, wer dieser Jesus ist und was Gott durch Jesus für uns gemacht hat, auf die Welt gekommen, für uns gestorben, den Weg frei gemacht zu Gott. Wahnsinn. Und heute ist es nicht anders. Glauben heißt nicht, weiß ich, welche Stufen erklingen, irgendwas tun, irgendwas bezahlen, irgendwas leisten, sondern Glauben heißt, zu merken, da ist ein Gott, der mich liebt und zu sagen, ich will dir vertrauen, Jesus. Mehr ist es nicht. Es braucht keine Verrenkung, keine Vorlesung, nicht mal die Predigt hier. Es braucht einfach ein, ich will dir vertrauen. Und der Aufseher hat das damals kapiert und wirklich ernst gemeint. Das zeigen uns die nächsten Verse. Ich lese mal Vers 32. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließ sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wahnsinn, oder? Ohne zu zögern lässt er sich in dieser Nacht mittendrin taufen, nachdem er, und das ist eine krasse Kehrtwende, Silas und Paulus auch noch die Wunden gewaschen hat. Also ihr Peiniger, kann man fast sagen. Der ihnen vorher wahrscheinlich Schmerzen zugefügt hat, kümmert sich jetzt um die Wunden. Und dafür hat Gott gesorgt, mitten in dieser Nacht. Sogar dafür gesorgt, dass ein Mann und alle, die zu ihm gehört haben, gesagt haben, wow, zu diesem Gott will ich gehören, da lasse ich mich taufen. Ach, falls du übrigens Taufe überlegst, wir machen bald auch wieder Taufe, melde dich einfach mal bei mir, dann können wir gerne da auch ins Gespräch kommen, wenn du sagen willst, ja, ich gehöre da wirklich dazu, weil das ist Taufe. Dieses Annehmen Jesus ist für mich gestorben. Ich brauche Gott. Ich will da dazugehören. Und dieses Bekennen, ich gehöre da jetzt dazu. Taufe. Und dann ist dieser harte Aufseher Krankenpfleger. Was für eine Wendung. Ein Wildfremder beginnt, Paulus und Silas die Wunden zu waschen und sich um die beiden zu kümmern. Das kann unser Gott. Eine alte Geschichte, denkst du? Aber das gibt es auch heute noch. Natürlich nicht haargenau so. Aber am Ende will ich dir kurz von einem iranischen Christen erzählen. Und seinem Erlebnis aus dem Gefängnis. Wie er wirklich heißt, ich weiß es nicht. Open Doors hat ihn Farin genannt. Die haben diese Geschichte berichtet, steht auf ihrer Homepage, kannst du gerne selber nachgucken. Sie haben ihm den Namen Farin gegeben. Und sie schreiben, als Farin eines Morgens aufwachte, standen einige Zellengenossen, also er war im Gefängnis gelandet, passiert Christen im Iran recht schnell. Man muss nämlich nur laut über Gott reden und schon landet man im Knast. Auf jeden Fall stehen sie um ihn herum und starren ihn an. Und er erhob sich und sagt, hey, hört mal, ich will keinen Ärger haben, ja? Ich will mich nicht prügeln, lasst mich einfach in Ruhe, ich kümmere mich um meinen Kram und ihr euch um euren. Und sie sagen, okay, wir lassen dich in Ruhe, aber bitte sag uns, wer bist du und was ist bei dir nachts los? Wer bist du und was ist bei dir nachts los? Was war los? Fragt er sich dann. Und dann fangen die Mitgefangenen es erzählen an und sagen, jede Nacht, wenn du schlafen gehst, kommt dieses Licht und leuchtet über dir. Weißt, wir haben es jede Nacht beobachtet, ja? Was ist das? Die fragen sich und fragen nach, wie sieht's denn aus? Und sagen dann, es ist, als ob eine Glühbirne über dir hängt, ja? Also können wir uns ganz gut vorstellen. Und wir haben es beobachtet, es ist jede Nacht, die ganze Nacht bei dir. Und dann sagt dieser Farin, wisst ihr was, ich bin Christ. Und ich glaube, dass dieses Licht, das ist Jesus. Und er erzählt ihnen von seinem Glauben und zwei dieser Männer beschließen, Jesus nachzufolgen. Und er schärft ihnen ein, haltet bloß euren Mund. Erzählt es niemandem, keinem Wärter, am besten auch keinem anderen. Und einige Wochen später kommt es zu einer Sicherheitskontrolle in der Zelle. Und dabei schaut einer der Beamten einen dieser beiden Häftlinge an, die gerade Christen geworden sind und fragt ihn, hey, hast du Drogen genommen? Geht's dir noch gut? Und er sagt, nee, nein, ich bin absolut sauber, ich habe nichts genommen. Und der Wärter sagt, du lügst. Ja, also ich sehe dir das an. Du hast bestimmt Drogen genommen. Und sie durchsuchen sein Bett und schnitten alles auf, Matratze auf, um versuchen, Drogen zu finden und setzen ihn unter Druck und sagen, was ist los? Was ist bei dir los? Und er sagt, nein, ich habe wirklich nichts genommen. Und dann sagen die Beamten, du siehst aber ganz anders aus. Deine Augen sind völlig anders. Die sind nicht mehr dunkel, du wirkst so lebendig. Du hast Drogen genommen und wir werden die finden. Und da sagt er, nein, ich habe keine Drogen genommen. Ich glaube nur an Jesus. Er hat mein Leben verändert. Und in dem Moment sagt der Farin, oh Mann, jetzt werden sie mich bestimmt töten. Und tatsächlich, die Beamten drehen sich um und wenden sich genau an ihn und sagen, steckst du dahinter? Und er sagt nur, ja. Und er sagt sogar dazu, tut mir leid. Aber sie sagen, ist schon okay. Kannst du das nicht mit allen anderen auch machen? So wie der aussieht, das hätten wir gerne bei allen Gefangenen. Und so darf Farin im Gefängnis weiter von Gott erzählen. Eigentlich völlig krass im Iran, wo es absolut verboten ist. Und die Beamten sagen ihm, okay, nur den Namen Jesus darf er nicht erwähnen. Aber erzähl weiter von diesem Gott. Und er fängt an, von Gott, seinem Glauben und Vergebung zu erzählen. Also ich weiß nicht, ob wir das begreifen, aber für Farin war diese Situation wirklich lebensbedrohlich. Also überhaupt an Gott zu glauben und dann im Gefängnis, wo er schon quasi überführt hat, wieder überführt zu werden, war eigentlich ein Todesurteil. Und nein, er hat keinen Lobpreis nachts gemacht wie bei Paulus und Silas oder irgendwas anderes. Er war eigentlich sogar still. Und trotzdem hat Gott diese Situation genutzt durch dieses irgendwie, keiner weiß wie, aber dieses übernatürliche Ereignis mit der Glühbirne. Und jetzt ist die spannende Frage, wie ist es bei dir? Willst du dich darauf verlassen, dass Gott deine Lebensumstände nutzen kann? Egal wie sie aus menschlicher Sicht aussehen, egal wie gut oder wirklich schlecht sie gerade sind, rechnest du damit, dass Gott da mitten reinkommen kann, dich benutzt und deine vielleicht sehr beschränkten Möglichkeiten? ich weiß, das sucht sich niemand aus. Also den Verlust eines geliebten Menschen, das will keiner. Das ist niederschmetternd. Das macht fertig. Oder eine Depression zu durchleben, wo man vielleicht ein Jahr lang keinen Ausweg sieht. Unser Glaube ist leider keine Sicherheit, wo ich dir jetzt versprechen kann, wird dir nie passieren. Unser Glaube ist nur der Anker, wo wir uns dann irgendwie, vielleicht manchmal nicht mal aus eigener Kraft, an Gott festklammern können und sagen, du wirst mich da schon durchbringen und vielleicht diese Situation auch irgendwie nutzen, so wie du die von Paulus und Silas und auch von Farin genutzt hast. Ich wünsche mir immer wieder, dass ich offen bin. Auch, dass du offen bist, dass Gott deine Situation, egal wie schlecht sie für uns aussieht, nutzen kann, damit andere Menschen von ihm hören und ihn erkennen. Traust du das Gott zu? Und willst du Gott loben, trotz der Umstände? Und ich glaube, das können wir uns auch jetzt, Corona ist ja noch nicht ganz vorbei, sagen. Willst du Gott loben, trotz der Umstände, obwohl nicht alles so ist, wie es ich gerne hätte? Denn er hat unser Lob verdient. Nicht, weil irgendwas in meinem Leben passend ist, sondern weil er der Herr, der König und unser Schöpfer ist. Gott zu loben ist eine Entscheidung, die wir hoffentlich nicht von den Umständen abhängig machen, sondern allein von Gott. Und sorry, er hat es verdient. Halleluja. Preist den Herrn. Amen.